SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Leichenfund in Genf. Eine entführte Sozialtherapeutin ist tot. Sie war zuletzt mit einem verurteilten Vergewaltiger unterwegs. Der Bundesrat bleibt dabei. Er will einen zweiten Straßentunnel durch den Gotthard, trotz Widerstand. Sensation ganz, ganz, ganz weit weg von uns. Die Raumsonde Voyager 1 hat unser Sonnensystem verlassen. Todesstrafe, so lautet das Urteil für die vier Mörder und Vergewaltiger einer Studentin in Indien. Um eins Tagesgespräch. Raus aus den Schulden ist gut, gar nicht erst rein wäre noch viel besser. Die Verheißungen der Konsumgesellschaft und die Folgen um 13 Uhr. Rendezvous heute mit Simon Loy. Die Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen. Die Polizei in der Westschweiz bestätigt, dass sie eine Leiche gefunden hat. Es wird abgeklärt, ob es sich dabei um die seit gestern vermisste Sozialtherapeutin handelt. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Seit gestern Abend suchte die Genfer Polizei fieberhaft nach einer Psychologin. Die 34-Jährige hatte einen Sexualstraftäter bei einem Freigang begleitet. Beide verschwanden. In diesen Minuten nun bestätigt die Genfer Sicherheitsdirektion gegenüber Schweizer Radio SRF, dass die Polizei in Versoix eine Leiche gefunden hat. Weitere Abklärungen sind noch im Gang. Für heute Nachmittag hat die Polizei eine Medienkonferenz angekündigt. Der geflohene Häftling ist noch immer verschwunden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann, der in der psychiatrischen Abteilung der Strafanstalt Chandolon eine Strafe wegen Vergewaltigung verbüßte. Die Ereignisse erinnern fatal an eine Tragödie im Mai. Damals hatten die Behörden im Kanton Waadt einen Vergewaltiger, der bereits zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hatte, in Hausarrest entlassen. In der Folge tötete der Mann seine Freundin.
Der Bericht von Sascha Buchbinder live aus Lausanne. Der Bundesrat, der bleibt dabei. Er will eine zweite Gotthardröhre, damit der alte Straßentunnel saniert werden kann. Der Bundesrat stellte dem Parlament heute die entsprechende Botschaft zu. Das Projekt bleibt aber höchst umstritten. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Nur eine knappe Mehrheit sprach sich bei den Parteien, Verbänden und Organisationen für eine zweite Gotthardröhre aus. Trotzdem will der Bundesrat sein Projekt vorantreiben. Im Gotthard sollen in ein paar Jahren wieder die Mineure ihre Sprengladungen anbringen und die Bohrmaschinen auffahren. Eine zweite Gotthardröhre ist nach Ansicht des Bundesrates notwendig, damit der bestehende 30-jährige Gotthardstraßentunnel saniert werden kann. Fast 3 Jahre würde der alte Tunnel nämlich gesperrt. Sind der Fahrbahnbelag und die Zwischendecke erneuert, hätte die Schweiz am Schluss 2 Tunnel durch den Gotthard, wobei die Autos durch eine Röhre Richtung Süden ins Tessin fahren würden, durch die andere Röhre fährt man Richtung Norden in den Kanton Uri. Durch diese eingeschränkte Nutzung auf je eine Spur pro Tunnel will der Bundesrat dem Alpenschutzartikel Rechnung tragen. Auf eine Tunnelgebühr wird verzichtet, da der Bundesrat etwelchen Ausweichverkehr vermeiden will. Im Parlament werden die bürgerlichen Parteien diese zweite Röhre durchwinken. Doch die SP, die Grünen und die Umweltverbände haben das Referendum bereits angekündigt. Die Alpeninitiative spricht von einer Mogelpackung, die die Verlagerung der Transitgüter von der Straße auf die Schiene untergräbt. Auch in der Westschweiz und bei größeren Agglomerationen im Mittelland ist das Projekt umstritten, denn die zweite Gotthardröhre verschlingt Geld, das auch anderswo gut gebraucht werden könnte. Für das umstrittene Tunnelprojekt rechnet der Bund mit 2,8 Milliarden Franken.
Wir fragen gleich vor und endet dem Gotthard nach, wie das so ankommt, was der Bundesrat da will. Doch zuerst hat nun Yvonne Lambrecker weitere wichtige Meldungen des Vormittags.
Der Bundesrat ist gegen eine nationale Erbschaftssteuer. Er empfiehlt, eine entsprechende Initiative abzulehnen. Diese sieht vor, Erbschaften über 2 Millionen Franken mit einem Steuersatz von 20% zu belasten. Die finanziellen Auswirkungen seien ungewiss, begründet der Bundesrat. Zudem würden Erbschafts- und Schenkungssteuern traditionell in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone liegen. In der Schweiz wird rund jede zweite Blutvergiftung bei Kindern durch sogenannte Spitalbakterien ausgelöst. Das zeigt eine entsprechende Studie. Seit 2011 wurden über 500 Kinder mit einer Blutvergiftung registriert. Ungefähr die Hälfte davon kam während eines Spitalaufenthalts mit Bakterien in Berührung. Das belege, dass sich Kinder in der Schweiz häufiger als vermutet im Spital mit Bakterien infizieren. Wegen einer Vogelgrippe verbietet die Schweiz die Einfuhr von Geflügelprodukten aus einigen Gebieten Italiens. Dies teilt das Bundesamt für Veterinärwesen mit. Eine Gefahr für den Menschen liege derzeit nicht vor. Das Einfuhrverbot gelte für Geflügelfleisch, Eier, lebende Hühner und Truten. In der Region Emilia-Romagna brach die Vogelgrippe im August aus. Die Behörden in Italien hatten die Tiere in den betroffenen Betrieben umgehend töten lassen. Zudem errichteten sie Schutzzonen. Die Schweizer Bevölkerung verreist gerne. Im vergangenen Jahr sind so viele wie noch nie unterwegs gewesen. Das zeigt eine Studie, die die Universität St. Gallen alle 5 Jahre durchführt. Demnach unternahmen 94% der Befragten mindestens eine private Reise. Das sind 6% mehr als 2007. Besonders beliebt waren laut der Studie Kurzreisen innerhalb des Landes. Übernachtet wurde dabei meist in erstklassigen Hotels. Aber auch Deutschland, Frankreich und Italien waren gefragt. Befragt wurden 3.500 Personen. Im Prozess um die Vergewaltigung einer Studentin in Indien sind 4 volljährige Angeklagte als Mörder zum Tod verurteilt worden. So urteilte ein Spezialgericht in Neu-Delhi. Die 4 Täter hätten ein bestialisches Verbrechen begangen, das das Bewusstsein der Gesellschaft wachgerüttelt habe, begründen die Richter ihren Entscheid. Die 4 Männer hatten mit 2 weiteren Tätern die 23-Jährige im Dezember in einem Bus entführt, vergewaltigt und so stark verletzt, dass sie 2 Wochen später starb. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger wollen Berufung einlegen. Die Opfer der Katastrophe in 2 Textilfabriken in Bangladesch erhalten vorerst kaum Entschädigungen. Entsprechende Verhandlungen in Genf seien gescheitert, erklärte eine Sprecherin der Kampagne für saubere Kleidung. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um den Einsturz einer Fabrik im April, bei der mehr als 1100 Menschen starben. Verlangt wurden langfristige Entschädigungen für die Familien der Opfer. Die Kindersterblichkeit hat sich seit 1990 weltweit halbiert. Das zeigt eine Studie der UNO. Demnach sterben derzeit jeden Tag etwa 18.000 Kinder unter 5 Jahren. 1990 waren es noch doppelt so viele. Ziel der UNO ist es, die Kindersterblichkeit in den nächsten 2 Jahren weiter deutlich zu senken. Die meisten Kinder sterben an den Folgen von Unterernährung, aber auch an Krankheiten wie Lungenentzündung. Die Hälfte der Todesfälle wird in Italien, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Pakistan und China registriert.
12.38 Uhr, Rendezvous gleich mit Reaktionen aus dem Tessin und dem Kanton Uri zum Bundesrat, der unbedingt einen 2. Straßentunnel durch den Gotthard will. Dann Botschaften an Außerirdische.
I send greetings on behalf of the people of our planet.
Die Raumsonde Voyager 1 hat unser Sonnensystem verlassen, erstmals in der Geschichte der Menschheit, mit Chuck Berry und Kurt Waldheim im Gepäck. Wenn Kinder im Spital noch kränker werden.
Also das schockiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass diese Zahlen so hoch sind, wusste ich nicht.
Warum es der Patientenschützerin beinahe die Sprache verschlägt. Schließlich Pannen-PS-Pose. Warum Kanzlerkandidat Steinbrück mit dem Stinkefinger besser nicht aufs Titelblatt gesollt hätte. Und jetzt noch einmal Yvonne Lambrecker mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.020 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23,79 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,15 Rappen. Das Wetter? Am Nachmittag zeigt sich die Sonne. Morgen ist es bewölkt und es fällt etwas Regen. In den Alpen und im Süden bleibt es meist trocken und zeitweise sonnig. Es gibt rund 18 Grad, im Süden bis 22 Grad.
Eine 2. Gotthardröhre, aber keinen zusätzlichen Autoverkehr. Der Bundesrat hält also an seiner Idee fest, trotz Kritik. Wie kommt das an den beiden Enden des Tunnels an, im Tessin und im Kanton Uri? Ich bin jetzt verbunden mit Beat Vogt, unserem Korrespondenten in der Zentralschweiz. Beat Vogt, Uri hat seine Ablehnung gegen die 2. Röhre ja nie verborgen. Weshalb denn dieser Widerstand?
Ja, der Kanton Uri leidet seit Jahren unter der Verkehrsbelastung der Gotthardachse mit Luftverschmutzung und Lärm praktisch im ganzen Kanton. Und man befürchtet dort, dass diese Belastung zunehmen wird. Auch wenn der Bundesrat beteuert, es gebe nicht mehr Verkehr, dem traut man in Uri nicht ganz. Man mag nicht daran glauben, dass eine zweite Röhre gebaut wird und diese dann am Ende nicht doch voll benutzt würde. Für Uri ist klar, statt an der zweiten Röhre herumzuplanen, sollte man jetzt besser endlich die konsequente Verlagerung von Gütern auf die Schiene anpacken. Und gerade die Pläne für eine zweite Röhre würden diese Bemühungen untergraben. Das Urner Volk hat diese Meinung übrigens in einer Volksabstimmung klargestellt, erst gerade vor 2 Jahren. Da hat man ziemlich genau über die Variante, die der Bundesrat jetzt vorschlägt, abgestimmt und man hat sie deutlich abgelehnt. Der Urner Widerstand ist also nicht nur groß, sondern auch demokratisch abgestützt.
Schauen wir auf das andere Ende des Tunnels in den Kanton Tessin. Dort ist mir jetzt Alexander Grass zugeschaltet. Gibt es in Tessin auch eine derart klare Haltung zum zweiten Gotthardtunnel wie Uri?
Ja, von Anfang an haben die Kantonsregierung und die Wirtschaftsverbände im Tessin für eine zweite Röhre getrommelt. Zusammen mit den Kantonen Graubünden und Wallis hat das Tessin durchgesetzt, dass der Bundesrat diese zweite Röhre überhaupt in seine Schlussanalyse aufgenommen hat. Und nun ist diese zweite Röhre Gesetzesvorlage. Paolo Beltraminelli, das ist der Präsident des Tessiner Staatsrats, er zeigt sich außerordentlich zufrieden heute Morgen, weil es eben gelungen sei, den Bundesrat zu überzeugen. Die Ziele der Alpeninitiativen müssten eingehalten werden, betont er. Zugleich müsse eben auch die Isolation des Tessins verhindert werden. Die ursprünglichen Tunnelsanierungsvarianten, das zur Erinnerung ohne zweite Röhre und mit 900 Tagen Tunnelvollsperrung, die galten im Tessin als Schönwetterplanungen. Firmenschließungen wurden befürchtet und das ist für Bellinzona nicht akzeptabel.
Das tönt doch nach großer Einigkeit im Tessin, Alexander Grass. Ist das so?
Ja, so einfach ist es nicht. Das Tessin ist nicht einstimmig für die zweite Röhre. Mehr Tunnel gleich mehr Verkehr, das sagen die Kritiker auch im Tessin. Die zweite Röhre gilt da als Mogelpackung. Das Verlagerungsziel aus der Alpeninitiative wird nicht durchgesetzt und so fehlt das Vertrauen in dieses Versprechen, dass eine zweite Röhre keinen Kapazitätsausbau bedeute. Zur Erinnerung, das Tessin hat mit 64% Ja-Stimmen besonders deutlich der Alpeninitiative zugestimmt und es hat mit 56% Nein den Avanti-Gegenvorschlag klar abgelehnt, der ja auch eine zweite Röhre am Gotthard wollte. So begrüßt es der Tessiner Staatsrat jetzt, dass der Bundesrat den Bau der zweiten Röhre in einem Bundesgesetz festschreiben will, denn dagegen kann ein Referendum erhoben werden und darum hat das Stimmvolk fast sicher das letzte Wort auch im Tessin.
Das waren Informationen von Alexander Grass in Lugano. Und Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sie ist jene Botin der Menschheit, die am weitesten von der Erde weg ist, die NASA-Raumsonde Voyager 1. Nach 35 Jahren Reise hat sie unser Sonnensystem jetzt verlassen. Kein anderes Objekt, das wir Menschen gebaut haben, hat das bisher geschafft. Unvorstellbare 19 Milliarden Kilometer ist Voyager 1 von der Sonne nun entfernt und die Sonde rast weiter hinaus in den Weltraum und sendet ihre Beobachtungen zurück zur Erde. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler über eine faszinierende Wanderin im All.
Am 5. September 1977 startete die Raumsonde Voyager 1 ins All. 36 Jahre ist das her. Ihr Ziel waren die Planeten Jupiter und Saturn. Im November 1980 erreichte die Sonde schließlich den Saturn und sandte spektakuläre Bilder von den Ringen des Riesenplaneten zur Erde. Damit war die Mission von Voyager 1 eigentlich erfüllt. Die Sonde hätte getrost in Pension gehen können, sagt der Raumfahrthistoriker Jim Simbelman.
The Voyager missions literally rewrote the textbooks for the entire outer part of the solar system.
Schon dieser erste Teil der epischen Reise habe die Lehrbücher über das Sonnensystem neu geschrieben. Eine erstaunliche Leistung für eine Sonde mit der Technologie aus den 1970ern. Jedes Smartphone heute ist ein Großcomputer im Vergleich zu Voyagers Spatzenhirn mit einem Speicher von 8000 Wörtern. Das sagt Ed Stone, er ist der eigentliche Vater der Sonde und seit der Planungszeit in den 1960ern dabei.
Our computers have 8000 words of memory. Not gigabytes words.
Nach dem Vorbeiflug am Saturn gab Ed Stone Voyager 1 dieser Pensionärin mit Spatzenhirn den Befehl, weiterzufliegen zum Rand des Sonnensystems.
The sun creates a huge bubble around itself called the heliosphere. The wind, the atmosphere of the sun speeds away at about 1.5 million kilometers per hour.
Die Sonne, erklärt Ed Stone, schleudere einen rasend schnellen Wind von Teilchen hinaus ins All. Man kann sich das vorstellen, wie wenn ein kugeliger Ventilator in alle Richtungen blasen würde. Vor einigen Jahren traf Voyager auf eine turbulente Zone, wo dieser Wind von der Sonne auf einen anderen Wind trifft, einer, der von außen kommt, vom All. Und nun ist die Sonde auch durch diese Turbulenzen gerast und hat die Zone außerhalb des Sonnensystems erreicht, den interstellaren Raum, als erstes von Menschen gemachtes Objekt.
It's wonderful when you're going someplace that nothing has ever been before.
Das sei wunderbar, sagt Ed Stone, dass Voyager nun auch noch diese unbekannte Zone erforschen könne. Doch mittlerweile ist aus der rüstigen Pensionärin eine sehr alte Frau geworden. Ihre Batterie ist so schwach, dass viele Instrumente abgeschaltet werden mussten. Sie hört also schlecht und sieht nur noch wenig. Bis ins Jahr 2020 etwa, aber soll wenigstens noch etwas Strom da sein, mit dem Voyager ins All blicken kann und ihre Messungen zur Erde schicken. Und selbst danach hat sie noch eine Funktion. Die Sonde hat eine vergoldete Schallplatte an Bord, die unsere Grüße ins All trägt.
Hello from the children of planet Earth.
Bonjour tout le monde.
Shalom.
Können Außerirdische die Platte in ferner Zukunft tatsächlich abspielen, dann überbringt ihnen die dann zumal längst tote Sonde auch dieses höchstmenschliche Geräusch. Ein Kuss. Nicht die schlechteste Botschaft von der Erde.
An jedem dritten Tag erkrankt in der Schweiz ein Kind an einer Blutvergiftung. Und das nicht draußen beim Spielen, sondern in einem Spital. Das ist das erschreckende Resultat einer neuen Studie der Schweizer Kinderkliniken. Jetzt müssen auch die Ärzte endlich besser die Hände waschen, verlangt der Patientenschutz. Aber ganz so einfach ist das nicht. Christian von Burg.
Mit einer Blutvergiftung ist nicht zu spaßen. Es ist eine schwere Infektion mit Bakterien. Werden nicht Antibiotika eingesetzt, verschlimmert sich die Krankheit rasch, lebenswichtige Organe können versagen. Mehr als 20 Kinder sind in den letzten 2 Jahren in der Schweiz an einer Blutvergiftung gestorben. Bisher nicht bekannt war aber, dass die Hälfte aller Kinder erst im Spital mit den Bakterien in Berührung gekommen ist. Für Margret Kessler, die Präsidentin der Stiftung Patientenschutz, ist das ein alarmierendes Ergebnis.
Also das schockiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass diese Zahlen so hoch sind, wusste ich nicht.
Sie fordert, dass die Hygiene in den Spitälern verbessert wird. Insbesondere die Ärzte sollten sich endlich besser die Hände waschen und konsequent einen Mundschutz tragen. Ihre Erfahrung zeige nämlich,
dass die Pflegenden die Hygiene viel ernster nehmen als die Ärzte. Für sie ist das etwas, das so nebenbei geht. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass vorwiegend die Ärzte und Ärztinnen in die Pflicht genommen werden müssen.
Bessere Hygiene? Ja, das brauche es, sagt auch Christoph Berger, Co-Leiter der Infektiologie am Kinderspital in Zürich.
Niemand ist bei der Hygiene perfekt. Wir geben uns Mühe, aber wir müssen noch besser werden.
Und dennoch lasse sich das überraschende Resultat der Studie nicht in erster Linie auf mangelnde Hygiene zurückführen. Berger hat selber an der Studie mitgearbeitet. Ein mindestens so wichtiger Grund für die hohe Zahl der Infektionen im Spital sei die rasante Entwicklung der Medizin. Extreme Frühgeburten, Krebs, schwere Herzkrankheiten, in immer mehr Fällen findet die Medizin eine Lösung.
Wir gehen mit den Therapien immer weiter und die Therapien werden immer intensiver oder, wenn Sie so wollen, auch aggressiver und risikoreicher. Und diese Infektionen sind auch Komplikationen dieser intensiven Behandlung.
Sprich, mit den immer komplizierteren Fällen wächst auch die Gefahr möglicher Blutvergiftungen. Dazu kommt, dass Antibiotikamittel allzu lange zu unbesorgt eingesetzt worden sind. Das führt dazu, dass immer mehr Keime resistent werden.
Davon abgeleitet müssen wir uns große Mühe geben und große Anstrengungen übernehmen, diese Antibiotika ganz gezielt einzusetzen und so schmal wie möglich einzusetzen und nicht länger und nicht mehr als nötig einzusetzen.
Antibiotika gezielter einsetzen und noch hygienischer werden. Diese 2 Lehren wollen die Kinderkliniken aus der Studie also ziehen.
Todesstrafe oder nicht, das war die Frage im Zusammenhang mit den vier Männern, die letzten Dezember eine indische Studentin vergewaltigt und getötet hatten. Am Dienstag wurden die vier bereits des Mordes und der Gruppenvergewaltigung verurteilt. Das Strafmaß, das wird in Indien allerdings immer erst nach dem Urteil verkündet. Nun ist dieses Strafmaß also da, es lautet Todesstrafe. Und ich fragte Andreas Spallinger in Delhi, wie begründen die Richter das Urteil?
In Indien kann in sehr schweren Mordfällen, also wenn die Richter diesen Mordfall als ein rarest of rare cases, also einen brutalen Mordfall einstufen, kann ein Todesurteil verhängt werden. Das heißt, es wurde auch in diesem Fall damit begründet, weil eben die neue Gesetzgebung, die im März eingeführt wurde, wo es heißt, dass eben künftig auch Vergewaltigungen mit der Todesstrafe bestraft werden können, die gilt in diesem Fall noch gar nicht, weil die eben nicht rückwirkend gilt. Es wurde hier also mit dem Mordfall und mit eben der Schwere des Mordfalles begründet.
Ist es nun ein rein juristisches Urteil oder doch nicht auch ein politisches?
Ich würde sagen, dass es sehr stark beeinflusst wurde von der Öffentlichkeit. Der Druck der Öffentlichkeit war sehr groß. Es ist nach dieser schlimmen Vergewaltigung ja zu Massenprotesten, zu großen Unruhen auch gekommen in Indien. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat ein Todesurteil begrüßt oder sogar viele Demonstranten gefordert. Ich denke, dass dem Richter hier nicht sehr viel anderes übrig blieb, dass es sicher sonst auch, wenn sie die Täter nur zu lebenslanger Haft verurteilt hätten, erneut zu Unruhen gekommen wäre. Gleichzeitig hat auch die Politik Druck ausgeübt. Also der Innenminister hat Tage vor dem Urteil schon verkündet, dass die Todesstrafe sicher sei, was natürlich aus unserer Sicht, würde ich sagen, höchst problematisch ist.
Heißt das auch, dass dieses Urteil in ganz Indien mit großer Genugtuung aufgenommen werden wird?
Ich denke ja. Also es gibt natürlich auch in Indien Kritiker der Todesstrafe, die sich in den letzten Tagen auch kritisch zum Thema geäußert haben und eben auch Bedenken angemeldet haben. Der Mann und die Frau auf der Straße wird das Urteil aber begrüßen. Der Fall hat sehr hohe Emotionen geweckt und die Leute haben hier das Gefühl, dass man eigentlich so eine schlimme Tat nur mit dem Tode bestrafen kann.
Und was bedeutet dieses Urteil nun längerfristig auch gerade für die Situation der Frauen in Indien? Leben sie nun sicherer?
Ich denke leider nicht. Der Prozess war sicher wichtig. Es wurde damit aber in erster Linie ein Exempel statuiert. Und das heißt nicht, dass eben sich das Justizsystem dadurch jetzt grundlegend geändert hätte. Leider werden in den meisten Fällen auch weiterhin Täter nicht bestraft werden. Es sind in Delhi allein in diesem Jahr, also das heißt nach diesem schrecklichen Vorfall, über 1000 Fälle von Vergewaltigung angezeigt worden. Und ich denke, dass in der Großzahl dieser Fälle auch weiterhin eben leider nichts passieren wird oder Prozesse sich ewig lang hinziehen werden. Also es wurde hier ein Exempel statuiert, um aber wirklich auch potenzielle Täter abzuschrecken, denke ich, wäre es sehr viel wichtiger, dass eben solche Fälle durchs Band auch strikt verfolgt würden und Täter bestraft würden.
Das sagt die Korrespondentin der NZZ, Andrea Spallinger, in Delhi. Die Zeit 7:01. In 9 Tagen wird in Deutschland gewählt. Es läuft die letzte heiße Phase des Wahlkampfes. Jetzt gilt es nochmals, alle Kräfte zu mobilisieren und keine Fehler zu machen. Peer Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat, hat das offenbar vergessen. Er ließ sich in einer Pose fotografieren, die viel zu reden gibt. Und zwar anders, als ihm das lieb sein kann. In Berlin schüttelt Kaspar Selk den Kopf.
Es gibt Dinge, die sind so läppisch, man glaubt es kaum. Sagen Sie jetzt nichts, heißt die Rubrik des Süddeutschen Magazins, in welcher jede Woche eine prominente Person vor der Kamera auf 6 Fragen mit nur 6 Posen antwortet, aber nichts sagen darf. Steinbrück macht das in 5 Fällen sehr sympathisch, lacht viel, aber auf die Frage nach den Übernahmen, welche ihm von Gegnern und Medien angehängt worden sind, Pannenpeer Lusconi, reckt er wütend den Mittelfinger. Die Süddeutsche nimmt dieses Bild genüsslich auf die Titelseite des Magazins, die Bild-Zeitung heute natürlich auch, die gegnerischen Parteien reagieren auf die stillose Geste mit Empörung, Motto, sowas will Kanzler werden. Die SPD ist wieder mal im Erklärungsnotstand. Das Ganze ist erstmal läppisch, wenn man bedenkt, worum es in dieser Wahl geht. Die SPD Steinbrück fordert eine andere Sozialpolitik für dieses Land. Mehr Geld für schlecht bezahlte Arbeitnehmer, für die Infrastruktur, eine andere Europolitik, mehr Engagement für Wachstum in Griechenland, Portugal und so weiter. Gemessen daran ist diese Episode nichts. Aber gerade weil es um sehr viel geht, ist Steinbrücks provokante Pose doppelt läppisch. Es ist vollkommen klar, was so ein Bild auslöst. Dass Steinbrück es dennoch freigibt, lässt viele an seiner Vernunft zweifeln. Er provoziert gerne, er zeigt gern Ecken und Kanten, aber Ecken, an denen er selber mit Sicherheit hängen bleibt, scheint er nicht zu erkennen. Dreifach läppisch wirkt das Ganze, wenn man bedenkt, dass Steinbrücks empörte Haltung gegenüber den Medien, die in diesem Bild zum Ausdruck kommt, nicht ganz unberechtigt ist. Während Monaten wurde er nur als Fettnapftreter heruntergemacht, auch in Fällen, bei denen er das gar nicht verdient hatte. Das hat ihn weit zurückgeworfen. Seine Empörung ist eigentlich nachvollziehbar. Die Frage ist halt, wann und wie man sowas zum Ausdruck bringt. Vielleicht lieber nicht in der Schlussphase eines Wahlkampfes, in dem man eben begonnen hatte, etwas aufzuholen. Sagen Sie jetzt nichts, heißt die Rubrik doch ausdrücklich.
Kaspar Selk über den umstrittenen Mittelfinger von Peer Steinbrück. Und wenn Sie das Bild noch nicht gesehen haben, auf srf.ch/news haben wir es aufgeschaltet. Ja, wer setzt heute noch auf umstrittene Kohlekraftwerke? Offensichtlich der Kanton Graubünden und sein Stromkonzern Repower. In Kalabrien wollen die beiden ein neues Kohlekraftwerk bauen und den Strom in Italien verkaufen. Umweltverbände, Parteien und engagierte Bürger in Graubünden sind empört und wollen das verhindern. Wird ihre Volksinitiative am 22. September angenommen, dann muss der Kanton ganz aus dem Kohlestrom aussteigen. Stefanie Hablützel.
Tanja Schmid kommt ursprünglich aus Amerika. Politik hat sie nie interessiert, bis sie und ihr Mann sich fragten, welcher Strom soll künftig aus der Steckdose kommen?
Eigentlich hat alles angefangen, wo wir etwa im 2010 Pure Power Kund werden.
Pure Power, saubere Energie aus Wasserkraft, ist das Angebot des einheimischen Energiekonzerns Repower für umweltbewusste Kunden.
Wir haben gewusst, es ist ein bisschen teuer, aber Pure Power hat so gut getönt, so umweltschonend und so. Und dann haben wir gerade in dem Moment auch einen Geruch gehört. Wir haben gehört, dass Repower ein Kohlekraftwerk bauen.
Tanja Schmid fragte sich, wie kann ein Unternehmen für saubere Energie aus Wasser und Wind werben, gleichzeitig aber klimaschädliche Kohlekraftwerke im Ausland planen? Zu diesem Zeitpunkt protestieren bereits seit Jahren Umweltverbände. Einzelne Politiker fordern den Ausstieg erfolglos. Schließlich greifen die Umweltverbände zusammen mit der von Tanja Schmid mitgegründeten Bürgerinitiative Zukunft statt Kohle und linken Parteien zum letzten Mittel. Sie lancieren eine kantonale Volksinitiative. Plakate zeigen überspitzt rauchende Kohlekraftwerke inmitten der Bündner Berglandschaft. Anita Mazzetta vom WWF Graubünden.
Wir wollen natürlich ganz klar erreichen, dass der Druck auf die Repower wachsen tut und dass die Repower sich schlussendlich aus diesen Kohlekraftwerken, aus diesen Investitionen zurückzieht.
Über den Ausstieg entscheidet der Verwaltungsrat von Repower. Und in dem am meisten zu sagen hat der Kanton Graubünden. Er ist der grösste Aktionär von Repower mit über 50% der Aktien. Wenn die Initiative mit dem Titel «Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft» am 22. September angenommen wird, dann darf der Kanton kein Geld mehr in Kohlekraft investieren. Repower müsste also seine Pläne für ein Werk im italienischen Saline Ionike begraben. Oder, und das ist das Horrorszenario für die Bürgerlichen, der Kanton müsste seine Repower-Aktien verkaufen. Regierungsrat Mario Cavigelli.
Ursprünglich ist die Absicht der Initianten zwar, die Repower zu treffen, dass sie sich aus dem Kohlekraftwerk Saline Ionike verabschieden. Das Ergebnis wird ein anderes sein. Wir werden, falls die Volksinitiative angenommen wird, die Aktien von Repower unter Umständen verkaufen müssen.
Die Regierung lenkte deshalb ein mit einem Gegenvorschlag. Repower soll das Kohlekraftwerk in Italien noch bauen können. Das Unternehmen habe schließlich schon viel Geld investiert. Dann soll Schluss sein mit der schädlichen Kohle. Gian Domenico Parolini, Co-Präsident des Gegenkomitees und BDP-Grossrat.
Ich will auch auf erneuerbare Energien setzen. Und langfristig ist das auch die Politik von Kanton Graubünden und auch von der Schweiz. Wir sehen aber, dass es in einer Übergangsphase halt noch fossile Energieträger braucht.
so lange, bis Europa die Energiewende geschafft habe. Doch der Stromkonzern wird sich neu ausrichten müssen. Denn egal ob Initiative oder Gegenvorschlag, mit Kohle hat die Repower keine Zukunft mehr.
Wenn Jugendliche in die Schuldenfalle tappen, gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambrecker.
In einem Genfer Vorort ist eine Leiche gefunden worden. Ob es sich bei der Toten um die vermisste Therapeutin eines Häftlings handelt, ist unklar. Die Genfer Justiz hat für den Nachmittag eine Medienkonferenz angekündigt. Der Bundesrat will einen zweiten Straßentunnel durch den Gotthard bauen, aber in jede Fahrtrichtung nur eine Spur öffnen. Damit hält der Bundesrat an seinen Plänen fest, trotz Kritik in der Vernehmlassung. Nun muss das Parlament die Botschaft zur zweiten Gotthardröhre behandeln. Im Prozess um die Vergewaltigung einer Studentin in Indien sind die 4 volljährigen Angeklagten als Mörder zum Tod verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger wollen Berufung einlegen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.